Hack and Slays, Action-Rollenspiele, sind für mich ein bisschen wie Pizza. Wenn ich zum Italiener gehe, dann steht da auf der Speisekarte Tartufo con dieses oder Filetto di sonst was und ja, das ist bestimmt alles super, aber ich könnte halt auch einfach eine Pizza bestellen. Da weißt du, was du kriegst. Hoffentlich. Und mit Action-Rollenspielen ist es doch genauso. Ich könnte sonst was alles spielen und ich meine, wie oft soll ich denn noch Monster so von schräg oben totklicken? Das mache ich jetzt seit 28 Jahren irgendwie sowas, seit Diablo 1. Aber dann kommt ein neues Hack'n'Slay raus und ja, komm, dann schaue ich halt doch mal rein, da weißt du, was du kriegst und zack, ist wieder ein Wochenende rum. Das war bei Diablo so, das war bei Last Epoch so, das war sogar bei Wolzen so, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Und man sieht es jetzt an Path of Exile 2, bei dem schon alleine am ersten Wochenende über 1 Million Early Access Keys eingelöst wurden. Der zum Zeitpunkt dieser Aufnahme höchste Wert bei Steam liegt bei fast 580.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. Aha, ist das jetzt etwa der vielbeschworene Diablo-Killer? Darüber diskutiere ich heute mit drei Gästen aus dem Endgame-Dungeon Europas. Aus Österreich zugeschaltet ist uns natürlich der famose Jesse Rocks.
Hallo, das war deine Einleitung mit den Endgame-Dungeon und ein Hit auf Österreich?
Ja, das
wird eine gute Folge.
Das ist ein Kompliment.
Ich
höre, Endgame ist wichtig. Ja, ich glaube, darüber werden wir heute
auch
noch
reden. Habe ich auch gehört.
Also fühl dich geehrt. Und ich habe auch gehört, dass du in Betracht gezogen hast, ernsthaft in Betracht gezogen, in PoE 2 einen Totenbeschwörer zu spielen. Und ich glaube, dahinter steckt eine dunkle Macht. Und ja, auch die ist hier live aus der Krypta des Ordens von der Heiligen Calzone. Begrüße ich seine Skeletthordigkeit Maurice.
Hallo. Ja, ich finde es gut, dass der Österreicher endlich den Barbar abgeschworen hat und die wahre, echte Klasse erkannt hat. Auch wenn ich es ein bisschen dreist fand, dass er mich da so kopiert, aber besser Okay. Schlecht kopiert als noch schlechter selbst gespielt. Ne?
Das wird echt eine gute Folge, ja?
Ich glaube auch. Ich glaube, es fängt schon gut an. Denn auch mein dritter Gast verspeist Action-Rollenspiele gewissermaßen zum Abendessen auf Twitch, auf YouTube und auch bei GameStar, wo er unter anderem das Testvideo zu Path of Exile 2 für uns gemacht hat. Herzlich willkommen, Lovipe.
Hallo, ich habe auch einen Totenbeschwörer gestartet, habe aber die Minions ganz schnell weggelegt und habe sie gegen Chaos-Skills eingetauscht.
Oh, ist er zu schwach, der Totenbeschwörer?
Ja. Ja,
wenigstens ein bisschen.
Ihr wirkt originell. Alle sehr müde, habe ich das Gefühl. Habt ihr etwa die ganze Nacht Computer gespielt auf Twitch?
Nein, sowas würden wir ja nie tun.
Nein, niemand. Ich kann euch sagen, wer die ganze Nacht gespielt hat. Das war nämlich Funk. Weil der gute Mann ist ja auch großer Path of Exile-Fan, war aber zum Launch bestes Timing ever mit Friendly Fire beschäftigt. Das heißt, er hat erst am Sonntag angefangen. Und als ich mein Path of Exile Durchstream-Wochenende beendete, Sonntag um 3 Uhr nachts, war er noch live, dachte ich mir, raid ich den armen Mann doch, der muss ja später anfangen, der freut sich. Oh. Jetzt stehe ich heute auf und der ist immer noch live und hat gar nicht geschlafen.
Ja, das ist das harte Streamerleben. Wer von uns hier als allererstes gespielt hat, schon viel länger als wir alle zusammen sozusagen, ist Lovipe, weil du hattest schon Zugang zu der Presseversion, die es ja vor dem Early Access Release schon gab. Kannst du es noch sehen? Wie viel hast du überhaupt schon vor Release gespielt gehabt und macht's dir noch Spaß?
Ich habe vor Release 80 Stunden gespielt. War hart. Ich hätte mir gerne mal so ein bisschen Rat aus dem Chat gewünscht, aber den gab's leider nicht. Also musste mich alleine durchboxen, hat aber super viel Spaß gemacht. Es hat mehr Spaß gemacht, umso länger ich gespielt habe, muss ich tatsächlich sagen. Also der Anfang war oder ist hart. Ich meine, das werden die anderen sicherlich gleich auch nochmal sagen können. Aber ich finde, man gewöhnt sich irgendwann dran und dann wird's flüssiger, besser und motiviert mich zumindest auch. Und deswegen habe ich mich auch einfach riesig gefreut, dann nochmal reingehen zu dürfen mit einer anderen Klasse, die ich vorher noch nicht gespielt hatte.
Mhm. Spielst du es jetzt noch weiter? Auch wirklich? Glaubst du, dass du es lange spielen wirst? Weil das ist ja immer die Gretchenfrage.
Ich glaube, das wird sich im Endgame insbesondere entscheiden, weil ich weiß nicht, ob ich bereit dazu bin, eine 50-stündige Kampagne den ganzen Tag immer zu spielen. die sich dann ja irgendwann doch immer wieder wiederholen wird. Klar, man wird schneller, man hat mehr Leveling-Gear und so, aber ist schon ein bisschen lang. Ich hoffe sehr auf das Endgame, aber da konnte ich weder im Test noch jetzt in der Live-Phase so richtig reingucken. Deswegen müssen wir da wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten, bis wir da wirklich wissen, was da alles drin steckt.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir direkt anbringen sollten, so als Verwaltungskram für diesen Podcast. Wir nehmen das am Montag auf, am Freitag ist das Spiel erschienen. Wir haben teilweise sehr viel gespielt seit diesem Freitag, aber die wenigsten, also es ist physisch noch gar nicht möglich, sehr weit im Endgame jetzt aktuell zu sein in der Release-Version. Selbst Leute, die wie Henno zum Beispiel eine LAN-Party durchgemacht haben und wirklich durchweg live waren. Ich weiß nicht, ob er schon im Endgame ist. Ich habe Sonntag früh habe ich reingeguckt, da war er noch in Cruel unterwegs, also der zweite Kampagnendurchlauf. Aktueller Stand kenne ich nicht, aber du kannst noch nicht sehr viel Mapping-Zeit auf dem Buckel haben, einfach per Definition, weil auch, und da kommen wir wahrscheinlich bald dazu, die Kampagne kein lässiger Speedrun ist. Vielleicht werden die Leute noch Strategien dafür finden, aber das klassische Path of Exile 1, wir zoomen da schnell durch für die Season. Noch geht das nicht, aus zwei Gründen. Zum einen, wir kennen das Spiel alle noch nicht, aber der andere ist auch mein Eindruck, aber das kann Lovepe am besten von uns sagen, ist auch härter geworden, glaube ich. Selbst für Path of Exile Profis ist das, wenn du schon viel kennst, trotzdem ein Ding, was ein bisschen anspruchsvoller ist als der erste Teil.
Ja, also würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich glaube, wir haben es alle in unseren Chats wahrscheinlich erlebt. Einige waren sehr unglücklich, andere fanden es motivierend. Und das durch die Bank, völlig egal, ob Diablo-Spieler, Elden Ring-Spieler oder PoE-Spieler, da war alles dabei. Und ja, ja, das ist, man merkt es eindeutig, dass es eine andere Art von Action-RPG ist als alle vorher dagewesenen Action-RPGs in diesem Hack-and-Slay-Genre.
Ja, jetzt muss ich euch aber natürlich, du sagst eine andere Art, jetzt muss ich euch natürlich auf qualitative Aussagen festnageln. Jesse, ist es eine bessere Art? Muss das so sein?
Also ich sage mal Folgendes, wer gut in den Tag starten möchte, es gibt ein Reddit-Sub-Forum, wo die PoE-Einspieler weinen. Das ist köstlich. Also man muss mal fairerweise sagen, die Herangehensweise in Path of Exile 2 war wahrscheinlich von vielen anders. Die haben halt sowas wie Diablo erwartet, ein bisschen härter oder PoE ein bisschen härter. Aber ich glaube, es trifft am ehesten Vergleich mit No Rest for the Wicked. Also wer No Rest for the Wicked gespielt hat, so von dem Kämpfen her, von dem Dodging und so, kommt's am ehesten hin. Ich bin jetzt so 20 Stunden was drinnen und es fängt mich langsam an zu nerven, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem das harte Bodyblocking der Monster. Also ich weiß nicht, ob er das schon mal erlebt hat. Das sind sehr viele schmale Gänge und dann wirst du irgendwann wieder weggeblockt oder so. Aber so wie Maurice es meinte, aus organisatorischen Gründen möchten wir ganz kurz festhalten, es ist erst eine Testphase. Es wird so wahrscheinlich auch gar nicht ganz live gehen und das ist erst 50%. Weil ich denke nicht, dass eine 50-Stunden-Kampagne für jede Liga, die kommt, angedacht ist. Das ist too much. Also sowas funktioniert in dieser Art und Weise eher nicht. Deswegen finde ich es gut, dass sie es in der Härte so gelassen haben, wie ich es die letzten zwei Jahre auf den diversen Test-Events, Gamescom und so weiter gespielt hatte. Während Jonathan lachend neben mir saß, dem hat das richtig gut gefallen.
Ja, ich erinnere mich, ja. Das würde ich auch, also da sind ein paar Fragen offen, wo ich gespannt bin. Da können wir gleich noch drüber diskutieren, was sie noch ändern werden, wie die langfristige Zukunft aussieht. Ich kann erstmal sagen, dass ich das grundlegende Gameplay und dass es eben deutlich schwerer ist. Also nur mal beschreibend, ich habe auch Leute im Chat gehabt, die mir halt Sachen schreiben, wie ich hänge seit zwei Stunden am dem und dem Boss oder sowas. Das passiert auch Erfahrenen. Mir hat jemand geschrieben, Jesse, dein geschätzter Kamerad Jazul zum Beispiel, der sich auch sehr viel mit Action-RPGs befasst, war irgend auch ein Boss, wo er 2,5 Stunden für gebraucht hat.
Ja, aber danach hat er gezittert.
Ja.
Der Bossfight, es war so wie bei jedem Elden Ring Best Clip, als der Boss dann down ging. Er ging raus, hatte, glaube ich, noch 1-2 Levels gefarmt und als der down war, die Hand so gezittert. Ich habe auch eine Träne gesehen. Es war Akt 1 Boss wahrscheinlich, der Endboss oder
der,
so.
Also, der auch wirklich hart ist. Also das nur mal eben zum Beschreiben für alle Zuschauer, die jetzt gleich, wenn wir schwer sagen, trotzdem nicht denken, so schwer, weil es immer noch ein Hack and Slay ist. Aber die albernen, klischeehaften Souls-like-Vergleiche, finde ich, sind nicht komplett unangebracht. Also es ist längst nicht wirklich ein Souls-like, aber ich weiß, Journalisten und Streamer und so machen das ständig, aber ich finde, es kommt nicht von ungefähr bei dem Spiel. Auch wegen der ganzen Atmosphäre, finde ich, lustigerweise. Also so die Bosse sind auch so designt vom Optischen her wie Souls-Bosse. Also die könnten wirklich von FromSoft kommen zum Teil. Und auch die normalen Monster, du musst halt wirklich ausweichen, du musst gucken, was du machst. Du bist ein bisschen langsamer, als man es kennt von dieser Art von Spiel. Dafür kannst du dich, wenn du mit WASD dich bewegst, als Fernkämpfer zwischen schießen und bewegen. Und das musst du auch idealerweise. Also ist ein sehr anderes Spielgefühl, deutlich bedachter. Und es scheint ein bisschen auch noch eine, in Anführungszeichen, Schwierigkeit zu sein, dass das Spielerlebnis je nach Itemfundglück und nach Bild und sicher auch nach Skill sehr variieren kann. Also bei mir ging's, ich kam durch die meisten Bosse ziemlich gut durch, abgesehen vom Trial Master und dessen Kreationen. Aber ich hatte halt auch so einen schäbigen, faulen Minion-Bild, der sehr viel weniger ausweichen muss. Und ich habe auch das Gefühl, die Raging Spirits sind noch nicht ganz so gebalanced, wie es vielleicht fair wäre. Also ich hatte halt Leute beim Chat so, boah, den Boss, first try, ich bin da 3 Stunden, wie overpowered ist das? Das variiert gerade noch sehr, Leute finden es noch raus. Aber man kann unterm Strich festhalten, es ist mechanisch anspruchsvoller als die meisten Hack'n'Slays. Und damit meine ich eben nicht die Skill-Mechanik im Sinne von Skilltree oder sowas, sondern wirklich das pure Spielen. Dodgen, treffen, Schaden vermeiden, positionieren. Und ich persönlich finde das erstmal extrem geil. Weil ich habe mir das lange gewünscht für Hack'n'Slays, dass das wieder mehr passiert und nicht nur dieses komplett blinde Durchblasten. Und wenn man so drüber nachdenkt, früher war das doch so. Diablo 2, dein erster Leveling-Durchlauf, du triffst auf Duriel. Das war ja kein Durchblasten. Da hast du auf die Fresse gekriegt und du hast es gemocht, weil du hattest ja nichts anderes.
Da muss man, also da gebe ich Maurice recht und da gehen wir noch einen weiter. Du musst die Bosse lernen. Das ist etwas, was für viele jetzt wirklich eine neue Erfahrung ist in dem Sinne, dass du jetzt nicht mehr so sagst, oh, da war ein Boss, sondern du musst da wirklich drauf hinlernen. Und da wird mich jetzt von Lovepe zum Beispiel die Einschätzung, ich glaube, dass das Spielerlebnis sehr stark von der gewählten Klasse und Skillung abhängt und vom Itemfund, weil das sind Welten dazwischen, was ich da teilweise gesehen habe, wie man gegen Bosse ja vorgeht.
Also zu dieser ganzen Diskussion, da kann man, glaube ich, ganz gut von Bex, kennt ihr ja vielleicht der ein oder andere, die ehemalige Community-Managerin von Path of Exile.
Ja.
Die hat gestern was ganz Interessantes getweetet. Die hat getweetet, dass es in PoE schon immer so war, dass Wissen gleich Macht ist. Und wir sind gerade an einem Wissensstand von Path of Exile 2, der nicht niedriger sein könnte, weil keiner irgendwas weiß. Und man sieht jetzt schon ein paar Stunden nach Release, dass die ersten OP-Sachen rausgekommen sind und die ersten Builds, die ersten Kombinationen, die ersten Best-Practice-Sachen, geht häufiger zum Händler, gradet dauerhaft eure
wichtiger Items Tipp, ab. Händler genau. King.
Ja,
Händler
und
King.
Und solche ja. Sachen. Und ja, man muss sicherlich auch Glück haben und man muss auch die richtige Kombination und so finden von Skills. Man muss die Skills wahrscheinlich alle mal lesen und gefühlt haben, ausprobiert haben, um zu wissen, was passt gut zusammen, was ergänzt sich vielleicht. Auch im Zusammenhang dann mit dem Skilltree, da sind, glaube ich, noch viele, viele Fragezeichen. Aber ich glaube, dass wir im Moment gerade die schwierigste Version von Path of Exile 2 spielen, die wir jemals spielen werden. Und in 2 Wochen werden wir meiner Meinung nach so ein bisschen darüber schmunzeln, wie wir uns einen abgebrochen haben bei den aktuellen Sachen. Weil dann kommen so Sachen raus wie, okay, lass uns gleich mal von Anfang an zu den Power Charges skillen und dann diesen Skill benutzen und dann diesen Skill benutzen und dann machen wir halt 3000 mal mehr Schaden als vorher.
Und eben was mit genau. Movement rein, dann sind die Maps nicht so ewig lang gestreckt. Also ich glaube auch, dass da noch eine starke Lernkurve auf uns zukommt. Aber das hast du halt jetzt nicht. Die Frage ist, ob das so gut war, weil sie jetzt doch einen großen Teil der Spieler vergraulen und ob die sich ein zweites Mal das antun.
Komischerweise haben sie das ja in PoE 1 auch schon gemacht und haben das da auch immer vehement verteidigt. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Ne? Da haben sie auch immer gesagt, ja, Akt 1 ist die Überprüfung, ob Path of Exile für die Spieler gemacht ist oder nicht. Deswegen haben sie als allererstes diese erste Zone gemacht, wo diese Ram-Viecher auf einen zugerannt kommen und man normalerweise als neuer Spieler immer stirbt. Und das war immer die Argumentation von Chris Wilson damals, der gesagt hat, wer das nicht schafft, für den ist Path of Exile nicht das richtige Spiel und der soll dann einfach ausloggen.
Ich finde aber, um das mal einzuordnen, ich finde das Das ist super spannend jetzt zu beobachten, was Jesse auch sagt. Wie werden Spieler darauf reagieren? Und ich bin selber sehr neugierig, weil auf Reddit haben wir jetzt natürlich gerade sehr viel Beschwerden. Ich finde manche auch legitim. Ich glaube, zu den Legitimeren kommen wir auch noch. Aber wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, dass diese Art von Game Design, zu sagen, unser Spiel ist nicht für jeden, aber die, für die es ist, für die ist es richtig geil, die kann halt sehr gut funktionieren. Siehe Elden Ring, das dann wieder viele erwarten, zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten geworden ist. Danach war es ein rundenbasiertes Oldschool-Rollenspiel, das Rekorde abgeräumt hat. Und wenn du auf Reddit einen Post hast mit 2000 Upvotes, okay, der sagt viel zu schwer, voll scheiße, aber derweil sind auf Steam jeden Tag 100.000 Concurrent-Spieler mehr im Spiel, dann ist das ja die Statistik, auf die wir eigentlich gucken sollten, dass die Mehrheit der Leute, die Bock auf das Spiel hatten, wohl dranbleiben und sich motiviert fühlt, davon das zu lernen, das zu verstehen, da besser zu werden. Diesen Spielertyp gibt's ja, das wissen wir. Ich glaube auch, es wird Leute geben, die daran abprallen. Und wenn sie maximalen Mainstream-Erfolg hätten wollen, hätten sie einen anderen Weg wählen sollen. Aber aktuell hat es sehr viel Hype und ich glaube, es wird ein Schritt nach oben sein für Path of Exile. Ich glaube, es wird sich, ich kann es noch nicht sagen, ne? Es ist spannend. Ich glaube, die schwierigere Frage für den langfristigen Erfolg, und das ist wieder ein anderes Thema, da würde mich Lovepes Einschätzung auch sehr interessieren, ist so langfristig, wie wird's denn mit diesem immer wieder Kampagne-Spielen für jede Season? Das ist für mich ein sehr großes Fragezeichen gerade, weil nach dem ersten Durchspielen würde ich sagen, war ein geiles Einmalerlebnis, aber ich muss jetzt nicht unbedingt, dass jede Season
alle 13 Wochen
vielleicht sogar mehrfach pro Charakter machen. Path of Exile hält daran ja fest, während Diablo das schon lange abgeschafft hat. Last Epoch gibt dir zumindest Shortcuts, hält aber sonst auch daran fest. Lustigerweise eigentlich die meisten ARPGs haben das immer so gemacht. Trotzdem fühlt sich's irgendwie ein bisschen archaisch an inzwischen. Aktuell haben wir auch noch das in Anführungszeichen Problem des Early Access, dass die Kampagne halt zweimal die gleichen drei Akte hintereinander ist, was es auch noch mal ein bisschen erschwert. Nach aktuellem Stand fühlt es sich wie eine Kampagne an, die schwer ist zu speedrunnen, aber ich glaube, es wird natürlich noch Wissen kommen. Aber Lovepa, was ist deine Einschätzung? Wie viel Bock werden wir haben, diese Kampagne immer wieder zu machen?
Also da gibt's ja schon die Aussage von Neon, der einer der für die Bosse und so in Path of Exile 2 verantwortlich ist und damals auch ein Racer war aus der PoE-Community. Und der schafft die Kampagne in 6 Stunden wohl, haben sie gesagt.
Okay. Alle, ja. Was? Bis zum Midgame? Der soll mir mal sein Playthrough geben.
Wahrscheinlich meinten sie damit auch nur die ersten 3 Akte, gehe ich stark von aus, und nicht die drangehängten Cruel-Versionen danach noch, vermute ich zumindest. Aber ich glaube schon, dass da noch einiges an Zeit rauszuholen ist, wenn man genau die Laufwege weiß, so ein bisschen weiß, okay, da ist das, und nicht die ganze Zone abläuft. Weil man muss ja auch verstehen, die Zonen in Path of Exile 2 in der Kampagne sind irgendwie 3, 4, 5 Mal so groß wie Zonen in Path of Exile 1. Das heißt, wenn man nicht weiß, wo das Quest-Item so ungefähr ist, auch wenn es prozedural generiert wird, trotzdem versteht man ja irgendwann so ein bisschen, okay, das ist tendenziell immer auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, dann läuft man die ganze Zone ab. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Ich bin teilweise eine Dreiviertelstunde in einer Zone rumgelaufen, um alles zu finden, was ich finden musste halt, ne?
Und irgendwann, ich meine, den ersten Ablauf macht man ja, also ich zumindest auch noch bewusst so, ich glaube, da seid ihr alle anders, aber ich höre mir sogar noch die Dialoge an beim ersten Mal und so.
Das müssen wir cutten.
Also
das kann man leider nicht so rauslassen.
Nicht live streamen muss. Hallo, ich bin auch noch da übrigens. Ne? Ich sehe es wie Maurice. Ich höre mir da auch geil. Ich klicke da die Sachen an,
sehr
die
Notizen, gut,
die mir dann vorgelesen werden. Beim ersten Durchlauf ist es noch cool. Es ist ja aktuell, vielleicht für alle, die das gar nicht wissen, es ist ja aktuell so in dieser Early Access Version, dass man, um ins Endgame zu kommen, diese 3 Kampagnenakte, die momentan drin sind, 2-mal durchspielen muss, um das nochmal zu erklären. 1-mal in der normalen Schwierigkeit, die ihr schon hart genug ist, und dann nochmal auf grausam, also einfach noch ein neuer Durchlauf, und dann kannst du mit dem Endgame loslegen. Ist nur, ich versuche nur so Infos noch reinzustreuen, ansonsten macht ihr das schon sehr gut.
Ja. Einfach. Nee, also ich würde da Lovepe aber zustimmen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sobald du auch mal im Kopf hast, allein schon in welcher Map gibt's überhaupt noch was Sinnvolles zu entdecken, und zum Beispiel beim zweiten Mal jetzt die paar Idole, die 1000 Gold bringen, im dritten Akt kannst du dir auch irgendwann schenken. Ja. Und manche Sachen geben natürlich wertvolle Sachen wie Spirit oder sowas. Das willst du dann immer machen. Andere Sachen kannst du dir auch schenken. Deswegen würde ich es auch nicht überbewerten. Trotzdem bin ich gespannt, weil es wirkt schon wie bislang die, also eine weniger Speedrun-freundliche Kampagne als manch andere RPGs, die man gespielt hat. Aber ich glaube auch, es ist noch viel rauszuholen und wer weiß, wie die Entwickler auch noch dran arbeiten. Wir können ja gleich mal zu einem sehr viel gebrachten Kritikpunkt gehen, den du schon auch gerade angesprochen hast, nämlich Map-Größe, Map-Design und gleichzeitig bin ich selbst langsamer als sonst. Mhm. Ich gebe zu, mich hat's schon irgendwann genervt. Jetzt kommen wir zum Nörgel-Part.
Ich finde, das passt der Dings nicht. Ja, ich finde, das passt die Geschwindigkeit, also sei es jetzt Movement oder Angriffsgeschwindigkeit der Monster im Verhältnis zu dir auf so großem Map teilweise irgendwie nicht. Das wirkt noch nicht ganz rund. Und ich glaube aber, dass sich das mit etwas mehr Gear, besonders zu Beginn, ein paar mehr gelbe Items, ein bisschen Movement Speed auf den Items, dass sich das dann ganz anders anfühlt und dass es jetzt einfach nur nicht richtig gebalanced ist. Also ich denke, dass das dann schon rauskommt. Die Frage ist halt so, wie es am Lovepe meinte, in 6 Stunden, das bleibt ganz tief in mir hängen.
5 oder 6,
also so irgendwie so. In 5 oder 6, auch wenn es die ersten 3 Akte sind, das wäre Wahnsinn. Aber ich denke mal so, wo ist denn deine Einschätzung? Was ist denn eine gute Zeit? Ich meine, du hast ja 100.000 Stunden BOE1 gespielt. Was ist denn so ein guter Part? So eine Stunde pro Akt oder was kann man denn dann zumuten?
Also ich habe den ersten Akt jetzt auf 5 Klassen gespielt und habe jetzt im Livestream mit Erklären und so 3 Stunden für den ersten Akt gebraucht.
Das ist eh schon gut eigentlich.
Aber den zweiten Akt habe ich dafür, weil ich da, den habe ich halt auch vorher nur einmal gespielt und auch nichts scheinbar gepeilt und mir merken können, da habe ich 8 Stunden für gebraucht halt. Ne? Den dritten Akt, der ging dann ein bisschen schneller, aber auch knapp 8 Stunden. Also ich weiß nicht, ich denke mal, wenn man das optimiert, dann schafft man das sicherlich alles in 1-2 Stunden pro Akt. Ich habe zum Beispiel gestern mit dem richtigen Bild, also in Cruel dann der zweite Akt, hatte ich keine Probleme. Ich habe keinen Boss 2-mal gemacht. Ich habe ich bin glaube ich 3-mal gestorben in im ganzen ersten und zweiten Akt an irgendwelchen Monster und ich bin nur durchgerannt. Ich habe pro Zone keine 5 Minuten gebraucht in der Regel, weil ich halt auch nicht stoppen musste. Ich musste nicht dieses Zurücklaufen machen, was man ganz oft am Anfang machen muss. Es kommt die Monstergruppe, man kann nicht weiterrennen, sondern man muss erstmal zurücklaufen und dafür sorgen, dass die einen nicht einkesseln und bodyblocken. Und das hatte ich halt jetzt mit einem funktionierenden Bild gar nicht mehr und dadurch ist die Geschwindigkeit schon echt enorm gestiegen. Deswegen habe ich das eben eingeleitet nochmal mit dem, ich glaube, mit Wissen wird sehr viel Power noch in das Game kommen und das wird sich noch groß verändern. Aber grundlegend hatte Maurice ja vorher auch nochmal die Frage eben gestellt, ob sie nochmal irgendwie so einen Kampagnen-Skip oder sowas reinbauen werden. Dazu gibt es ja die feste Meinung von den Entwicklern von Grinding Gear Games, dass sie das nicht machen. Und sie wollen ja später es so machen, dass man variieren kann zwischen den Akten. Das heißt, man kann sagen, ich will jetzt mit Akt 6 starten, ich will mit Akt 2 starten, ich will mit...
Ach, interessant. Also,
wenn die Kampagne fertig ist, soll man sich aussuchen können, welchen Weg man geht und ihre Argumentation ist, dass sie würden nur einen Skip für die Kampagne einbauen, wenn sie es nicht schaffen, die Kampagne interessant genug zu machen, dass Spieler sie wieder und häufiger spielen wollen. Und ihr Ansatz ist halt, dass sie das so flexibel machen wollen, dass man jedes Mal praktisch eine neue Variante der Kampagne spielen kann. Ob das jetzt wirklich so funktioniert und ob das wirklich die Spieler dann zufriedenstellt, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber das ist zumindest die Idee.
Finde ich spannend. Also plus dann wahrscheinlich ja irgendwann immer regelmäßige Ligenmechaniken, die ja sicher wieder kommen werden. Und man muss schon nochmal, finde ich, dazu sagen, weil ich jetzt sehr viel so skeptische Fragen eingeworfen habe, wie es mein Job ist. Grundlegend ist die Kampagne dafür, finde ich, sehr gut. Ich fand nur lustigerweise, manche der Sachen, die sie so gut gemacht haben, schaden nach dem ersten Eindruck der Speedrunbarkeit und Wiederholbarkeit. Zum Beispiel halt, wie krass geil diese Bosse sind. So als Einmalerlebnis für Kampagnendurchspieler zum Beispiel finde ich das Hammer. Also das sind die besten Bosse, die je ein Hack and Slay hatte. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wir sehen es ja bei so vielen anderen Spielen mit harten Bossen, wie du genau sagst, irgendwann geht es über von ja, der erste Akt-Boss, ich hing 3 Stunden Zahn, so, ne, schaffst du ihn in 30 Sekunden? Ne, schwach, ich habe ihn in 20 geschafft. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch passiert. Und auch die Gebiete zum Beispiel, die sind jetzt etwas arg groß und so, aber sind auch großartig gemacht, muss man mal, finde ich, festhalten. Also das optische Design und wie viele Nebenbosse und sowas da drin sind, super cool. Ich finde, das lässt dann im dritten Akt gefühlt ein bisschen nach, wo du dann, wo die Entdeckungen immer weniger spannend werden, so von, boah, geiler Nebenboss zu, ja, hier sind nochmal 3 Idole, die du beim Händler ohne Kommentar verkaufen kannst für ein bisschen Gold. Bripp 1000 Gold, du hast schon 80.000, aber hey, voll das coole Map-Secret, das du da gefunden hast. Glückwunsch. Aber grundlegend wirklich cool. Highlights zum Beispiel Sachen wie die fahrende Stadt, auf der du dann kämpfst im zweiten Akt. Der Endboss vom dritten Akt, super spektakulär optisch. Da ist sehr viel sehr Geiles drin. Und wenn sie das noch durchziehen für Akt 4 bis 6, die ja noch kommen sollen, das ist eine geile Kampagne. Das muss auch nochmal klar gesagt werden, weil es ja so viele unterschiedliche Spielertypen gibt. Auch viele, die wahrscheinlich nur die Kampagne spielen werden. Und ich finde, die kommen hier sehr auf ihre Story. Genau. Also Story, witzigerweise, jetzt ist nicht so der Oberhammer. Die ist, ich finde, Path of Exile hat immer eine coole Welt und eine interessante Hintergrundgeschichte und auch tatsächlich schön geschriebene Texte und schön vertont, aber macht halt nicht viel in Sachen Inszenierung. Und die Geschichte ist jetzt auch erstmal bislang auch weitgehend so, es gibt halt wieder ein ominöses Böses. Sollte vielleicht mal wer was machen. Aber auch für Leute, die das bei Path of Exile 1 gemocht haben, es gibt interessante neue Sachen über die Wahl und so. Also da steckt schon Story und Lore drin, die cool ist. Und ich glaube auch für Leute, die einfach so ein Action-RPG sich holen, um ab und an mal eine coole Kampagne zu spielen, die kommen da auch auf ihre Kosten.
Wobei das am ehesten die Zielgruppe wäre, von der ich glauben würde, dass die abprallen könnte am Schwierigkeitsgrad. Weißt du, wenn du so denkst, okay, hier bin ich jetzt in der Wüste, ich will wissen, wie die Story weitergeht. Ach, da ist ein Bossgegner, ich mach mal die Tür auf tot. Und dann erstmal, also je nachdem, welche Bild man hat. Momentan, ihr habt es ja schon ein paar Mal gesagt, ist es halt noch alles schwer lesbar. Weil ich hatte gestern auch so einen Moment, wo ich halt wirklich bei so einem Zwischenkampagnengegner reingegangen bin und in keinem anderen Hack and Slay ist das jemals ein Problem. Das ist halt ein Mini-Boss in der Kampagne. Du gehst rein, ja, vielleicht hat er ein paar unterschiedliche Attacken, vielleicht stirbst du einmal, weil er 2 Phasen hat und die zweite irgendwie komisch ist, aber dann warst es auch mal. Und hier kann es halt sein, du gehst rein und dann bleibst du da erstmal 2 Stunden und du weißt aber nicht, warum. Also liegt es daran, dass ich irgendwie nicht hoch genug ausgerüstet bin? Ne? Ist meine, ich spiele so einen Söldner, diesen Armbrustschützen. Ist die Armbrust, die ich habe, die ich seit Akt 1 jetzt da mitnehme, ist die zu schwach? Schießt die zu langsam? Habe ich die richtigen Skills? Habe ich den Skills, die richtigen Support-Skills zugeordnet? Dann, so ging es mir zum Beispiel bei Akt 1 bei einem Endgegner, dann habe ich mein komplettes Skill-Deck einmal durchgeschaffelt, diese Unterstützer-Juwelen ausgetauscht, dann ist halt das eine jetzt durchbohrend und das andere macht jetzt Feuerschaden und der Blitzschaden liegt auf dem dritten und das vierte macht so einen Flächenangriff und vielleicht klappt's damit und ja, hat es. Aber warum? Weil ich es halt noch nicht wusste, also weil man am Anfang einfach die Info nicht hat, funktioniert das, was passt gut zusammen, was passt auch gut zu der Ausrüstung, die ich gerade habe, die ja auch immer noch Ecken und Kanten hat, wo man was verbessern kann. Also, ich glaube, da werden dann Leute, die da reingehen, so wie der Kollege Peter Bartke, jetzt ist er nicht da, jetzt kann er sich nicht wehren, aber der sagt ja immer, ich spiele Diablo und all diese Spiele für die Story, finde ich auch völlig legitim, aber dann willst du es halt für die Story spielen, gehst rein und kriegst halt von Oma Krawutke eins auf die Fresse, ne, wenn du zu der in die Boss-Arena reinkommst. Das, also ich glaube, die Art von Zielgruppe werden sie nicht kriegen. Was sie halt kriegen, was ich finde, ist immer dieser hohe Schwierigkeitsgrad ist immer so community-bildend in zweierlei Hinsicht. Einerseits, weil sich Leute natürlich auf die Schulter klopfen können und sagen, ich hab's geschafft. Ne? Das schweißt schon so zusammen. Ich bin hart genug für Path of Exile, früher fürs Endgame, jetzt fürs ganze Spiel, weil alles schwerer geworden ist. Und die zweite Sache ist, naja, dadurch, dass man halt so viel noch nicht weiß, tauscht man sich mehr aus. Dann guckst du halt Guide-Videos, dann kommentierst du da drunter, dann gehst du auf Reddit, quatscht mit den anderen und versuchst halt dadurch schlauer zu werden, einfach was das richtige Equip ist und so weiter. Wenn das jetzt irgendwie einfach nur so eine Wohlfühlkampagne wäre, wo du einfach durchgleiten kannst, würdest du das ja nicht machen. Ne? Also da liegt für mich dann immer der Vorteil von so ich will diesen Souls-like-Vergleich gar nicht machen, weil da wird man ja verrissen für, heutzutage ist alles ein Souls-like, was schwer ist. Früher gab es dafür noch ein anderes Wort, nämlich schwer. Aber da funktioniert es halt ähnlich.
So. Ja. Ja, ich glaube eher, sie wollten halt, was sie im BOE 1 gemacht haben, da war die Kampagne verhältnismäßig einfacher. Und dann bist halt in die Maps kommen oder Richtung Endgame und dann war es plötzlich hart, weil dann gab es riesige Probleme und sonstiges. Und PoE 2 startet schon hart. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht weiß das dann Lovepe, wenn du dann ins Mid- oder Endgame kommst mit dem Mapping, was soll denn dann noch passieren? Ja, ich wurde ja schon 50 Stunden geknüppelt, so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Also dann läuft wenigstens mein Bild, stellt euch an. Also oder ob dann nochmal schwierigkeitstechnisch on point was draufkommt, aber das kann ich mir schwer vorstellen.
Ich denke mal, boss-technisch wird da sicherlich noch die ein oder andere Überraschung auf uns warten, die richtig, richtig hart wird. Also wahrscheinlich auch so hart, dass ich sie in diesem Jahr definitiv nicht mehr schaffen werde. Aber den Mapping-Anfang, den habe ich ja schon gespielt, den fand ich vergleichsweise seicht eigentlich. Wenn man sich nämlich durchgeackert hat durch die letzten Akte, dann funktioniert der Bild. Man ist dann irgendwie so Level 60 bis 70 irgendwo, je nachdem, wie viel man in den Zonen Zeit verbracht hat und hat viele Skillpunkte dadurch gehabt, hat alle möglichen Skill-Gems zur Verfügung und Support-Gems, also ist ja alles freigespielt da. Es fehlt dann halt nur noch weitere Skillpunkte und bessere Ausrüstung. Und anderes gibt es aktuell nicht. Und von daher ist man da eigentlich schon in einem sehr guten, verzahnten Bild, wo viele Sachen ineinander greifen, automatisch getriggert werden und so weiter. Und das hat sich recht gut, also es hat sich gut angefühlt. Es hat sich nicht anders angefühlt als der Wechsel in PoE 1 von Kampagne zu Endgame. Er ist ja auch so ein bisschen, man geht in die erste Map und denkt sich, ja, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, aber man kriegt halt auch deutlich bessere Ausrüstung da. Sofort vor die Füße geworfen und sieht dann halt kontinuierlich irgendwelche Updates und Upgrades.
Ich persönlich fand das auch sehr geil, wie Micha das beschrieben hat. Also ich fand, das hat extrem viel Laune gemacht, das Spiel zu lernen direkt. Und ich finde das immer so ein cooles Gefühl, genau wie du sagst, so gerade wenn es die ganze Community gemeinsam hat. So, wir haben alle jahrelang auf dieses Spiel gewartet und auf einmal wird es jetzt schrittweise von einem kompletten Mysterium zu: Ja, ich habe jetzt das ganze Wochenende Path of Exile 2 gespielt. So, jetzt weiß ich auf einmal Dinge über das Spiel. Ne? Ich finde das super cool. Aber ich finde die Frage sehr interessant, die, glaube ich, vielen hier, also in der Community vor allem so, unter den Nägeln brennt. So, wie einsteigerfreundlich ist es denn jetzt? Und ich glaube, das ist für Leute wie uns teilweise auch schwer zu beurteilen, weil in variierenden Graden, wir haben alle halt schon viele Hack and Slays gespielt. Und manchmal gibt es Sachen, die jemand von uns so selbstverständlich nimmt, auch weil er schon PoE 1 gespielt hat oder Deathstreams geguckt hat, was ja auch längst nicht alle Spieler tun. Oder halt, ja, ich habe dafür viel Last Epoch gespielt, ich weiß grundlegend, wie so Synergien funktionieren und sowas. Wo dann trotzdem Leute drüber stolpern, die halt nicht so viel solche Spiele spielen. Und Sachen, wo wir denken, ey, das war doch voll klar, so, das ist für viele gar nicht klar. Und nach dem Maßstab, also verglichen mit PoE 1, ist sehr viel einsteigerfreundlich. Das ist genau wie gesagt, Crusader Kings 3 ist einsteigerfreundlich als Crusader Kings 2 und alte Paradox-Spiele. Aber ist es einsteigerfreundlich? Mhm. Das fände ich, würde mich trotzdem eure Einschätzung interessieren. Ich fand, sie haben in der Spielmechanik, finde ich, immerhin ein paar Sachen gemacht, die so die nervigsten Sachen, glaube ich, oder auch die frustrierendsten für neue Leute ein bisschen entschärft haben. Zum Beispiel ist es viel einfacher, seine Skills mit den richtigen Edelsteinen zu unterstützen, weil du musst dafür nicht mehr Items mit den richtigen Sockeln finden und du kriegst auch ein paar Empfehlungen. Lustigerweise, die Empfehlungen sind nicht immer perfekt. Zum Beispiel wird dir für Minion Witch, so viele Leute haben nicht gesehen, dass du da die Raging Spirits für bekommen kannst, weil die nicht im ersten Tab sind, der dir angezeigt wird. Das sind 10 Feuerminions, die unglaublich viel Schaden machen. Du bist die Witch, deine Subklasse ist Infernalist, also Feuerminions, also oder auch sonst nur Feuer, aber best in Slot im Grunde, und das wird dir nicht direkt empfohlen. Das war die häufigste Frage in meinem Chat, Maurice, warum kommen aus deiner Feuerwand diese Schädel raus und warum machen die so viel Schaden? Warum schmelzen die Bosse alle so dahin? Und
warum habe ich das nicht?
Ja, genau. Und ich so, ja, es gibt da diesen einen Nebenboss in Akt 1, ne, da kriegst du einmal so ein Gem, sonst musst du hoffen, dass es irgendwann in Akt 2 vielleicht wieder droppt. Und warum wusste ich, dass es die gibt? weil ich den Devstream geguckt habe, wo Jonathan mal gesagt hat, bei der Sorceress, du hast voll coole Spirit Gems zum Beispiel, dass deine Feuerskills diese Schädel spawnen. Aber die Witch ist doch die, die Synergien damit hat, weil das Minions sind. Führt es ein bisschen zu weit, aber nur ein Beispiel für Sachen, die so Leute wie wir dann irgendwo aufgeschnappt haben, die aber ein neuer Spieler erstmal nicht direkt sieht. Und auch Sachen wie zum Beispiel, wenn du dir angucken willst, wie stark deine Minions sind, du kannst einen Tab im Skilltree öffnen, im Skillgem-Baum, aber nur, wenn die auch gerade beschworen sind und nicht in der Stadt, wo du dann ihren Angriff siehst. Also es gibt so ein paar Sachen, wo immer noch so, okay, wenn du es wirklich voll durchschauen willst, gar nicht so leicht. Aber also und es ist immer noch unglaublich tief und komplex, aber ich habe schon das Gefühl, du kannst grundlegend besser reinkommen. Und auch der Skilltree, so bei aller Härte, die der natürlich hat im Umfang, am Anfang ist es ja recht naheliegend, da kannst du auch eigentlich nicht viel falsch machen. Du hast immer am Anfang einfach Nodes, die mehr Schaden für alles, was du tust, sind oder mehr Leben. Und dann guckst du halt dich da um und gehst so ein bisschen weiter. Und um grundlegend durchzukommen, brauchst du nicht den Bild, der sagt, okay, geh über die Intelligenz, über die Attribut-Nodes ans andere Ende und nimm dir als Sorceress hier einen Mercenary-Skill, weil das ist best in Slot. Das wird irgendwann kommen, das brauchst du aber nicht, um das Spiel zu spielen. Wenn du erstmal lang gehst mit mehr Spellschaden, mehr Mana, mehr Schild, mehr Elementarschaden, dann kannst du schon was Gutes bauen. Aber ich glaube trotzdem, dass vielleicht auch PoE-Fans überschätzen, wie einsteigerfreundlich es ist. Weil nur weil es leichter ist als PoE 1, ist es nicht leicht. Und der leichteren Verständlichkeit steht der noch härtere mechanische Schwierigkeitsgrad gegenüber. Also selbst wenn du checkst, wie deine Skills funktionieren, musst du den Boss dodgen. Sonst ist völlig egal, dass dein Bild cool ist. Wenn du nicht im richtigen Moment dodge rollst, bist du weg. Aber wie seht ihr das?
Ich habe eine ganz andere Meinung als Maurice.
Okay, hau raus.
Ich dachte mir so, wir fangen mal so an. Nee, also ich hatte darüber auch ja mit Jonathan diskutiert, zwei, dreimal schon. Die sind so tief in der Materie drin, dass es für sie einfach ist. Aber wenn du nicht aus dem Genre kommst, ich bin da natürlich bei Maurice, wenn du diese Arten von Spiele kennst, du findest ein Item, das ist auch jetzt für Maurice, Lovebe, auch für Micha, da ist oben Feuerwiderstand, Kältewiderstand oder so, dann weißt du, was das bedeutet. Ja, du weißt, es gibt, du kannst im Charakterscreen sehen, ey, da und da habe ich Widerstände, das und das macht es. Also du hast ein gewisses Grundverständnis für die Itemization, aber diesen richtig schwierigen Knackpunkt, dass es, wenn komplett neue Leute reinkommen, sich zurechtfinden. Ich habe ja in dieser Version schon die Anfängerversion gespielt, wo dann so Pfeile leuchten, wo du hinklickst. Das ist in den ersten Minuten ist es ganz gut und das hilft dir vielleicht in Akt 1 noch ein bisschen drüber, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo es ohne externe Zuhilfenahme von Quellen, sei es jetzt Stream, Videos, Nachlesen oder sonstiges, glaube ich persönlich nicht mehr weiterkommst. Also es ist meiner Meinung nach besser zugänglich, aber es ist nicht einsteigerfreundlich. Also da muss ich leider sagen, ja, wenn du in dem Genre dich ein bisschen auskennst, dann tust du ein bisschen leichter, aber wenn du jetzt querfeld einsteigst von einem MMO-Spiel oder so, dann wird's schwierig. Ich weiß nicht, Lovebe, wie siehst du so?
Ich sehe das auch so. Also ich glaube, sie haben versucht zu gucken, was sind an ihren komplexen Mechaniken aus PoE 1 die schlimmsten Sachen für neue Spieler und haben die versucht zu identifizieren und irgendwie versucht, die besser zu machen. Das ist zum einen das Skillsystem, das Zurückskillen von Skills auf dem Skilltree und dann haben sie halt noch gesagt, okay, wir haben aber trotzdem noch Probleme und wir müssen ganz viel erklären und dafür haben wir dieses Wiki im Spiel, also diese Tooltip-Mechanik, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gelöst ist, zumindest wenn man mit Maus und Tastatur spielt, weil man ja wirklich, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen hattet, weil man ja alles anpinnen kann.
Und das ist geil, ja. Das hat Crusader Kings 3 auch. Diese Nested-Tooltips sind eine der besten Innovationen, finde ich, im Gaming der letzten Jahre, dass du auf alles klicken kannst und dann, Ignite meint Folgendes. Super gut.
Genau, also dass man halt. Ich habe es gestern auch im Stream gezeigt und da haben auch das wusste ich gar nicht. Also die haben, jedes Item hat, wenn man Alt drückt, hat oben so eine kleine Nadel, da kann man drauf drücken und dann kann man das gesamte Fenster einfach irgendwo hinschieben. Das bleibt dann stehen und dann kann man wiederum Alt drücken und Sachen, die unterzeichnet sind in der Beschreibung, wieder genauso weiter rausziehen und nochmal weitergehen. Und so kann man sich wirklich in 10, 20 Fenster durchklicken und alles Mögliche durchlesen und hat dann eigentlich eine ganz gute Info, wie die Sachen zusammenhängen und wie es funktioniert. Natürlich bringt das jetzt noch, das ist kein Guide oder so, ne? Da stehen jetzt keine Infos, mach das und mach das, aber es erklärt zumindest schon mal, wie diese Grundmechaniken in Path of Exile ganz grob funktionieren.
Mhm. Ja. Eine Sache, die mich noch, ich will nicht sagen, überrascht hat, weil sie haben es vorher auch schon gezeigt gehabt, natürlich in Videos, aber dann doch sich anders angefühlt hat als in anderen Hack'n'Slays, war Physik. Ne, ihr habt das Bodyblocking schon angesprochen, dass man halt nicht einfach durch eine Monstergruppe durchrollen kann, sondern die sind im Weg und können dich einkesseln. Und das andere, weil ich ja kein so ein Cheater-Bild spiele wie ihr, habe ich ja den Typen, der tatsächlich physische Granaten wirft und die prallen ab von Sachen. Ja, also jetzt, wo ich es weiß, kann ich mich natürlich darauf einstellen und die dann halt irgendwo hinschießen, wo ich mir denke, okay, da bin ich in 5 Sekunden, dann rolle ich da drüber, dann laufen mir die Monster nach und werden von der Explosion erwischt. Aber das am Anfang war eine solche Umgewöhnung, weil ich sonst daran gewöhnt bin, in Hack'n'Slays mehr Kontrolle zu haben. Also einfach, wenn ich irgendwo hinklicke und einen Skill auslöse, dann löst der da aus und prallt nicht ab und fliegt mir ins Gesicht. Klar, die machen nicht Schaden, aber ihr wisst, was ich meine. Also das Gleiche gilt ja zum Beispiel für die Präzision der Angriffe. Also wenn halt ein Monster nach dir haut und es halt wirklich sehr präzise das Spiel schaut, erwischt es dich oder rollst du gerade noch weg? Ne? Auch in den Bosskämpfen nicht völlig unwichtig dann wieder, wie die Abstände sind und sowas. Also das auch schon wieder so ein bisschen Souls-like-mäßig. Au, hört auf die Steine zu werfen, aber es ist so. Ne? Das war ungewohnt. Erstmal, ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, ich find's cool. Aber wenn du auch da halt reinkommst mit einfach nur ein bisschen Diablo-Erfahrung oder Story-Mode-Erfahrung, denkst du erstmal, oha.
Ja. Ich glaube aber, es ist, wie Lorepe sagt, auch ein bewusstes Aussortieren, ja. Was, wie wir eben wissen, auch inzwischen gewissen Spielertypen sehr anspricht. Genau wie der, ich glaube, der Baumwächter war es in Elden Ring. Mhm. Ne? Wenn du da reinstolperst, der erstmal zeigt, so guck mal, das ist, was dich jetzt hier erwartet. Und jetzt musst du entscheiden, ob du hart genug bist dafür. Und recht viele sagen, okay, bring it. Und es wird sicher auch Leute geben, die das anders sehen. Und es ist, finde ich, interessant, also was Jesse sagt, so Sachen, über die wir gar nicht mehr nachdenken, dass ein Spiel dir mal aktiv, explizit kommuniziert, wie wichtig Widerstände sind. Mhm. Das sind so Sachen, wenn ich das erste Item Resistance in PoE 2 sehe, so, ah ja, ich weiß, das ist ein hartes Hack and Slay, hier wird Resistance Cappen sehr schnell sehr wichtig sein. Mhm. Andere Spieler sehen das vielleicht so als einen von 7 Werten auf ihrem goldenen Rüstungsding und sehen, okay, aber das andere hat ja mehr Life.
Ja, oder macht Damage. So, wer braucht schon Widerstand, wenn ich Schaden machen kann?
Ja, genau. So. Ja. Mhm. Ja. Also, ich glaube, solche sehr simplen Fehler, die machen noch gar nicht als Vorwurf, weil ich bin in anderen Spielen Genres genauso unwissend, aber die machen mehr Spieler, als man denkt, wenn man sich so in dieser Bubble von, wir sind alle Streamer, wir spielen alle Hack'n'Slays seit Diablo 1 oder 2, wenn man sich so bewegt, verliert man das, glaube ich, aus dem Kopf. Ich fand aber, was mich tatsächlich gestört hat, was ich schade fand, war, dass manche der Sachen, die sie angekündigt haben, um es für neue Spieler einfacher zu machen, was heißt einfacher, ist das ein blödes Wort,
zugänglicher,
sagen Leute, man will es zu leicht haben, sondern angenehmer, nenne ich es mal, zugänglicher, ja, nicht so ausgeprägt waren, wie ich erhofft hatte und wie es auch zum Teil versprochen war. Das eine ist, du kannst jetzt leichter respecken als früher, ja, mit Gold, aber das ist immer noch schweineteuer. Also ein neuer Spieler, du kannst im Grunde einmal deinen Charakter vielleicht zurücksetzen mit dem Gold, das du so dir angespart hast, wenn du auch nicht zu viel beim Händler bist, und du solltest aber viel beim Händler sein. Und wenn es dann immer noch scheiße ist, ist der Charakter trotzdem gebrickt. Das skaliert relativ flott hoch und kostet, glaube ich, zum Beispiel auf Level 40 kostet ein Punkt über 1000 Gold zum Respecken. Ich hatte einmal geguckt, so zu dem Zeitpunkt, wo ich 40.000 Gold hatte, Level 40, ein Punkt 1300 oder so. Das heißt, ich könnte einmal zurücksetzen, und es war noch der erste Kampagnendurch und noch nicht mal Cruel. Und ich verstehe, dass das hochskalieren soll. Ich verstehe, dass sie nicht zu viel Respec wollen. Aber ich fand das ein bisschen zu heftig. Ich finde, man hat da als neuer Spieler ein bisschen zu wenig Ausprobierfreiheit. Das ist das eine. Und das andere, und das wird gerade sehr viel diskutiert, ist ja das Thema Loot. Und konkret hat Jonathan ja eigentlich gesagt, wir geben euch deutlich mehr Crafting-Zutaten, damit ihr mehr basteln könnt an euren Items.
Das ist von Neuseeland noch nicht drüber gekommen.
Und also da sieht man, glaube ich, so ein bisschen, was, wenn das für sie viel ist an Crafting-Materialien, dann sehen wir das einfach anders. Weil ich habe in den 3 Akten, ich habe 15, also es gibt ja verschiedene, aber zusammengefasst 15 Orbs für gelbe Items gefunden. Also ich glaube, Alchemy ist das, Regal und noch der dritte, wo du halt goldene, gelbe Items entweder erschaffen kannst oder in einen Modifier geben kannst.
Und wie viele Schule hast du gefunden?
4.
Das ist eh schon gut.
Das geht, genau. Und das ist, finde ich, schon arg wenig, weil das ist die Art von Knappheit, wo ich dann sage, die benutze ich auch alle nicht. Die spare ich mir fürs Endgame auf, wo es wirklich wichtig wird. Ich weiß, es gibt natürlich die Möglichkeit zu traden dafür. Das wird ein neuer Spieler wahrscheinlich nicht mal wissen, geschweige denn machen. Und unabhängig auch von Schwierigkeitsgrad und so, finde ich, hat das auch dann ein bisschen ein gewisses Motivationsloch erschaffen. Weil auch die Items, die du findest, das nimmt recht schnell ab, finde ich, dass du Upgrades findest. Ich habe am Ende von Akt 3 noch mein Zepter aus Akt 1 gehabt. Weil das hatte gut, das war ein gelbes Item mit guten Affixen. Ich habe kein vergleichbares gefunden und ich wollte mir keins craften, weil ich genug Orbs hatte, um im Grunde vielleicht 2 Items zu craften oder 3. Und das ja auch noch komplett random ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Man muss auch fairerweise dazu sagen, was ich jetzt zum Beispiel bei meinem POE-Team gemerkt habe, da hat jeder 12.000 Stunden POE 1 gespielt. Die sind ein bisschen drin. Und die hatten wirklich öfter mal so Downtimes, wo sie praktisch nicht weiterkamen. Dann haben sie ein paar Stunden gefarmt für Gold, um beim Händler mit diesen Gold-Items zu gamblen, um Upgrades zu kriegen, weil eben nicht genügend verfügbar war. Und da ist, glaube ich, für etwas neuere Spieler, das ist ein etwas ungewohnter Zugang, zu sagen, okay, ich komme jetzt nicht weiter, ich farm nochmal die letzte Ebene, das ist normal. Aber wenn du jetzt auf der letzten Ebene einfach nichts Besseres findest, weil dein Weg ist es, Gold zu farmen und beim Händler einzukaufen, ich glaube, da wird noch ein bisschen nachgebessert werden, das muss man sagen. Und vielleicht noch eine Frage an euch, ist euch das aufgefallen, wenn du einen Akt höher gehst, dass du dann so Malus auf die Resistenzen kriegst? Genau. Dieser kleine Hinweis, ohne dass das ganze Bildschirm blinkt.
Ich bin gesehen.
Ja, schau da mal. Und ich gehe rein und plötzlich habe ich negative Resistenzen und werde weggeknallt. So bei jeder Akt, den du aufsteigst, nimmt dir das Spiel was weg?
Bei jedem Akt 10%.
Nee. Bei jedem
was?
Akt
10%. Die Schweine.
Und das ist so eine kleine Side-Note im Loading-Screen, so unten minus 10% auf alle Resis. Und ich denke mir so, was habe ich da gerade gelesen? Tot.
Das habe ich nicht gesehen.
Also POE 1, da kommt gleich der Post.
Das geht sogar immer weiter hoch. Also ich hab eben gerade vor dem Start hier, habe ich einen Akt 5 abgeschlossen und da steht dann halt minus 60%, aber er kumuliert das halt immer hoch.
Okay. Also nicht pro Dings, aber genau. Trotzdem, ja. Ja, siehst du, bei Maurice in POE 1 war es halt so, du hast einen Boss bezwungen.
Ich weiß,
dann
das hat er kommuniziert mit Kitava, ja, das war ja auch ein Story-Moment, ne? Die Berührung von Kitava.
Das machen sie hier schleichen, Maurice. Schleichen, klauen sie dir dein Gear.
Das ist schlimm. Ja. aber ich habe jetzt gerade, weil mich würde auch Lovipes Einschätzung interessieren, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil Leute diskutieren wirklich gerade viel die Menge an gutem Loot. Und da gibt's die zwei Seiten. Die eine ist, Spieler sind zu verwöhnt, die wollen immer alles geschenkt haben. Aber ich habe jetzt mal ein konkretes Beispiel rausgesucht, wo ich finde, so WTF. Ich habe auch mal in meinem Stream geguckt. Ich habe für den Endboss von Akt 3 beim ersten Durchlauf, mein Loot ist ein blauer Stab, eine Regal Shard, nicht mal ein Regal Orb, ein Zehntel eines Regal Orbs und ein Orb of Augmentation und 2000 Gold. Mhm. Das war mein Loot für den finalen Kampagnenboss.
Ich sehe das Problem nicht.
Da würde ich sagen, unlucky. Ich würde ihn nochmal machen an deiner Stelle.
Ja, stimmt. Mach den einfach öfter. Anstrengen
müssen. Ja?
Also, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Balancing. Ihr hattet ja eben auch mit dem Gold, mit dem Respec. Das hatte ich übrigens auch. Also ich musste eine Stunde quasi Gold farmen, weil ich sonst nicht hätte zurückbauen können, was ich gerne machen wollte. Das geht auch ganz gut. Weil ich glaube, man muss, also ich meine, das ist natürlich keine gute Situation, dass man das tun muss, aber wenn man sieht, man braucht Gold, dann kann man halt wirklich einfach irgendeine Zone immer wieder laufen und alles verkaufen und man kriegt da wirklich sehr, sehr viel Gold. Ich glaube, ihre Idee ist aktuell, dass man sich bei Ausrüstung, die man aufhebt, immer die Gedanken macht, okay, brauche ich das? Nein. Dann ist die Frage, mache ich das kaputt für Regal Shards normalerweise? Die anderen sind nicht so wichtig, weil dann kriegt man ja nur für magische Items Orbs und die kriegt man, glaube ich, zuhauf. Also
die droppen sehr, sehr, sehr viele.
Ja, genau. Also magische Items ist nicht das Problem. Also entscheidet man sich praktisch, möchte man Gold sammeln für das Gamblen, also für das Kaufen von Items, Oder möchte man die Items, die man findet, umwandeln in Shards und daraus dann Crafting-Materialien zu kriegen? Wenn man sich für Crafting, also für den Crafting-Weg entscheidet, dann ist der Weg immer, dass man alle blauen Items aufhebt und schaut, dass da schon mal gute Mods drauf sind und dann halt vielleicht noch einen Mod draufhaut als blaues Item mit dem Augmentation. Vielleicht ein bisschen sehr tief jetzt gerade, aber egal. Der Prozess ist dann nämlich, dass man damit mit einem Regal Orb einen weiteren Mod da drauf macht und den zu einem Rare-Item macht, zum seltenen Gegenstand, zu einem gelben Gegenstand und dann mit einem Exalted Orb da noch weitere Mods drauf machen kann. Das ist so die Crafting-Methode. Das ist aber super umständlich in der Kampagne, weil man eben, wie ihr gerade schon richtig gesagt habt, kaum Regal Orbs und kaum Exalted Orbs findet. Regal Orbs kann man lösen, indem man alle gelben Items, die man nicht braucht, zerschrottet und in Regal Shards umwandelt. Da kriegt man dann schon ein paar. Aber insgesamt ist es natürlich schon anstrengend, weil es vor allem ja auch nichts Deterministisches ist. Ne? Also man haut den Orb da drauf und vielleicht hast du Glück.
Das Beste.
Aber sehr wahrscheinlich hast du Pech.
Ich habe so sehr das Last Epoch Crafting System vermisst. Also das ist tatsächlich, ich finde, Path of Exile hat ja sehr viele Stärken. Das Crafting habe ich nie so gemocht. Also dieses grundlegende Orb-Craften, das einfach nur ist, es gibt ja in PoE1 vor allem durch verschiedene Ligen noch andere Crafting-Methoden, wo dann Dinge teilweise gelöst werden. Es gibt auch hier, glaube ich, die Essenzen, die dir zumindest einen Mod aus einer bestimmten Kategorie garantieren. Aber dieses grundlegende, du hast verschiedene Orbs, die du draufhauen kannst, die alle eine völlig zufällige Sache machen.
Also ich finde das richtig gut, weil ich treffe immer das Richtige. Ich weiß nicht, was ihr da falsch macht, aber wenn du ein bisschen Glück hast, weil es gibt ja nur 183 verschiedene Modifier, also da musst du nur einen von treffen. Und wenn du zwei Orbs hast, dann hast du ja doppelte Chance, das zu treffen. Also ich verstehe dann das Problem.
Also bei mir war es lustigerweise so, ich hatte richtig Schwein mit dem einen Startzepter, das ich hatte. Da habe ich draufgehauen so, ach, mehr Spirit. Mehr Minion-Schaden. Ja. Wow, ist immer besser geworden. Das Blöde war dann habe ich nie ein Upgrade gefunden. Ich habe das Mitte Akt 1 gecraftet. Ich habe immer noch mein blödes Zepter, das noch Akt 2, als Stufe 2 Skelett-Schildkrieger mir gibt, weil es so gute Affixe hatte. Aber ich finde da, also mich würde aber interessieren, so deine Einschätzung als langfristiger PoE-Spieler, würde es zu sehr die Economy kaputt machen, wenn sie da ein bisschen großzügiger sind? Weil mein Eindruck war schon, also auch das zerlegen, um diese Orbs dann zu bekommen. Du musst ja 10 seltene Items zerlegen, um einen Orb zu bekommen. Auch denkst du, ernsthaft?
Woher soll ich die nehmen? Also,
ganz subjektiv gesagt, ich hätte kein Problem damit, wenn einfach ein Item einen Orb geben würde. So, das wird doch fast schon reichen.
Das ist wahrscheinlich eine Balancing-Frage im Endeffekt. Ich glaube auch, dass Regal Orbs viel, viel häufiger da sein müssen. Also zumindest die Exalted Orbs werden ja gerade schon so ein bisschen, entwickeln sich ja schon so ein bisschen zur Trading-Ressource. Von daher, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, weil die halt dann schon sehr mächtig sind im gesamten Crafting-Prozess. Und es haben viele Spieler scheinbar auch genug. Ich habe eben gerade noch für 15 Exalted Orbs Items verkauft. Also
ja, es ist genug
Currency im Umgang. Markt zu sein. Ich selber habe nicht so viele gefunden. Aber es scheint irgendwo auf jeden Fall welche zu geben. Aber ich glaube, grundlegend, glaube ich schon, gerade Regal Orbs sollten häufiger sein. Exalted könnte sich sicherlich auch häufiger sein. Aber ich glaube, auch da ist eine Sache, die wir derzeit nicht benutzen und nicht wissen, ist der Einfluss von MF, also Magic Find, beziehungsweise Item Rarity. Denn das soll in Path of Exile 2 ja auf verschiedene Sachen wirken, wie auch die Currency Drops, also besseren Boss Loop zum Beispiel. Als auch die Tierstufen auf den Items soll das auch erhöhen.
Okay, das ist natürlich krass.
Also es soll viel mächtiger sein, ne?
Okay, wenn ich habe eine Frage, und zwar im PoE 1 gab es ja die Option, da gab es ja einen Händler, wo du was da gewisse Sachen, kleine Sachen umtraden kannst. Gibt's das im PoE 2? Vielleicht ist der noch nicht drin, weil dann kann ich einen Regal Orb beim Händler holen und es gegen, keine Ahnung, Schriftrollen tauschen oder sonstiges. Also diese Version, dass da vielleicht noch ein Händler reinkommt, wenn ich Akt 1 fertig habe, wo du die Basics kriegst.
Habe ich nicht gesehen.
Könnte ja sein, dann hättest, ja, aber kommt vielleicht, weil dann wäre nämlich das Problem gelöst. Zumindestens für diese Art von Regal Orbs.
Aber ich kann euch sagen, zumindest, vielleicht hatte ich auch Glück, aber zumindest in meinen 15 Endgame-Maps, die ich gemacht habe, habe ich schon recht viel gefunden. Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass ich auf jeden Fall in diesen 4 Stunden Endgame habe ich sicherlich 8, 9 Exalted oder so gefunden. Also
Ich glaube, was sie bei diesen ganzen Crafting-Methoden, die Maurice gerade erwähnt hat, die sie versprechen, noch mit einrechnen, sind wahrscheinlich auch die Dinge, die dann erst im Endgame kommen. Es gibt ja diese irgendwie 7 unterschiedlichen Endgame-Bezirke, wie ich sie mal nennen möchte, für die es ja auch 7 unterschiedliche Skill-Trees gibt, mit denen du dort Belohnungen und sonst was alles nochmal anpassen kannst, wenn du Herausforderungen bestanden hast, die du dadurch verdienst. Und viele davon geben mir dann auch wieder eigene Items und eigenes Crafting-Material. Es gibt ja diese Breach-Rings dann später, die mit zu den mächtigsten Ringen im Spiel werden können, wenn du die noch mit Katalysten verbesserst. Es gibt die Omen, mit denen man dann Orbs anpassen kann, dass dann irgendwie so ein Orb of Annulment nur die Suffixe entfernt von dem Item, statt alles, ne, dass du sagen kannst, okay, da gefällt mir das Suffix nicht. Ich probiere mal eins der 182 anderen aus, dann vielleicht mit dem anderen Orb, den ich reinpacke. Plus die Wahlorbs kommen zurück, ne, mit denen man Items korrumpieren kann. Und dann werden sie entweder richtig geil oder Schrott.
Ich habe eins korrumpiert, das hat einfach super, gar nichts geändert. Also das kann auch passieren.
Ja, das passiert auch, ja.
Ja. Mir ist es zu zufällig. Also ich bin da auch tatsächlich eher der, es muss nicht komplett deterministisch sein. Also ich muss nicht von Anfang an wissen, exakt was ich kriege. Aber wenn ich halt ein Ding drauflege und diese Wahlorbs sind ja so die letzte Stufe auf ein Item, was ich schon seit Stunden verbessert habe. Und dann sagt der Orb so, weißt du was, Schrott.
Ja, aber das ist halt das, aber das ist das, was Risiko halt die Leute dann dabei hält, ne? Das ist ja auch mit dem so. Genau, das ist der Reiz. So, schaut euch dieses Item an, das wäre 100 Divines wert und jetzt ist es wertlos. Und jetzt lasst uns doch bitte nochmal 15 Stunden das neue Item farmen.
Das ist halt eine sehr spannende Dynamik, finde ich, dass Path of Exile ja immer schon mehr in Richtung der Spieler ausgelegt war, die da wirklich sehr viel Zeit reinstecken wollen. Ist ein sehr krasser Gegensatz gerade, also es gibt ja ein Spektrum, aber Diablo 4 ist aktuell, finde ich, der sehr andere Ansatz, wo mehr oder weniger jede Season ist gefühlt so auf eine Woche ausgelegt, dann hast du alles durchgegrindet und ich glaube eben sehr viele Spieler wollen auch genau das. Ich will manchmal das eine, manchmal das andere, ich finde es schön, dass es beide gibt, kann man das auch mal hier reinwerfen, finde ich. Ich finde es sehr schade, wie zurzeit online diskutiert wird im Sinne von, du musst jetzt das eine mögen und das andere dafür scheiße finden, wenn, finde ich, die Wahrheit ist, wir leben in einer goldenen Hack-and-Slay-Zeit, wo wir jetzt abwarten, alternierend kriegen wir jetzt Diablo 4, Path of Exile 1 und 2 und Last Epoch Seasons. Es ist doch glorreich und zwischendurch kommt noch irgendwie Titan Quest 2 raus und wir kriegen neues Grim Dawn Add-on auch noch. Also ich find's einfach geil und je nach Stimmung werde ich mal Bock auf das eine oder das andere haben. Aber eben PoE ist ja immer drauf ausgelegt, es ist sehr, sag ich mal, hintenlastig, wenn das Sinn ergibt. Und diese Art von Mechaniken sorgen ja auch dafür, dass es viel länger dauert, bis du gemaxt bist und sagen kannst, okay, jetzt kann ich wirklich nichts mehr machen. All meine Items sind best in Slot gecraftet, ich habe Uniques und sowas. Das finde ich auch legitim, das ist deren Spielertyp, den sie ansprechen. Persönlich habe ich aber den Eindruck, man könnte den Spielern in den ersten 50 Stunden noch ein bisschen mehr hinwerfen, ohne dass man diesen Reiz für die Hardcore-Spieler wirklich stark verringern würde. Also ich finde eben Sachen wie bisschen billiger Respec, vielleicht mehr als ein Unique in der ganzen Kampagne, ne? Und bisschen besserer Loot oder sowas. Ich finde, das würde langfristig die Economy auch nicht so out of whack bringen, dass irgendwie die Endgame-Grinder, aber da kann Marc mich Loepe korrigieren, wenn ich Unsinn rede, dass das für die das Spiel kaputt machen würde. Und es würde irgendwie niemandem schaden und könnte ihnen auch rein pragmatisch gesprochen einfach helfen, mehr Spieler bei der Stange zu halten, von denen, die jetzt durch den ersten Hype reingekommen sind. Weil ich glaube schon, dass da viele Spieler gibt, die so, okay, ich habe jetzt den ganzen Akt 3 gespielt und kein Item-Upgrade gefunden. Und auch so, ja, das ist aber nicht, wofür ich diese Art von Spiel spiele. Und ich finde tatsächlich erstmal die geringe Menge an Items gar nicht so unangenehm, weil lustigerweise nach aller Diskussion über Lootfilter, du brauchst am Anfang erstmal noch gar keinen, weil es droppt überhaupt nicht genug. Das ändert sich vielleicht in den Endgame-Maps noch. Das war ja auch in PoE 1 dann irgendwann eher dann so, okay, du hast einen Delve gemacht und dein ganzer Bildschirm ist einfach voll mit Loot. Also literally nur Textfenster von Loot-Items auf dem Boden. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Noch habe ich es nicht erlebt. Aber ich finde, die geringere Menge an Items müsste mit mehr Crafting-Materialien kompensiert sein, damit du dann gezielter craften kannst. Und anscheinend war das ja sogar von Jonathan der Plan und das Versprechen. Aber unter mehr verstehen sie was anderes als ich. Also 3 Exalted statt einer pro Akt sind mehr, ja. Aber es ist nicht, was ich mir erhofft hatte, als du mehr gesagt hast, Jonathan.
Also ich find's lustig, weil ich habe tatsächlich, mir ging's besser, was die Items angeht und was das Loot angeht. Ich habe nämlich von diesem Mistgegner, den ich vorhin beschrieben habe, in der Wüste, der mich so ewig beschäftigt hat, habe ich eine unique Armbrust bekommen mit irgendwie plus 35% Attack Speed. Und ich versuche immer eine Attack Speed Build zu bauen. Ist natürlich dämlich, weil das sollte ich nicht machen. Aber will ich haben. Ja. Ist mir egal. Muss ich haben. Und was ich jetzt mache, ist, ich benutze diese Attack Speed Armbrust für alles, was halt irgendwie Massenangriffe sind und schnell irgendwie, also schnell geht's trotzdem nicht, weil es immer noch, mach immer noch viel zu wenig Damage, aber halt irgendwie Gegnergruppen anzugreifen. Und ich benutze eine zweite Armbrust mit einfach höherem Schaden für so Einzelschussangriffe. Die macht nämlich plus noch irgendwie jeweils einen Schuss Munition und dann habe ich so einen durchbohrenden Anti-Rüstungsschuss. Dafür benutze ich dann die Höherschaden-Armbrust, swap zwischen denen hin und her. Also du merkst schon, wenn man das Loot hat und findet und dann genau, und lernst die Systeme zu benutzen, Waffenwechsel und wie wichtig die sind mit den jeweils assoziierten Skills, ne? Die richtigen Skills mit der richtigen Waffe zu benutzen, da hin und her zu schalten. Auch jetzt zwischen den Skills hin und her zu schalten mit meinem Mercenary, also einfach zu gucken, okay, welchen Angriff benutze ich gegen welche Art Gegner, friere ich die lieber ein, mache ich da Feuerschaden, mache ich da Blitzschaden, dann habe ich noch einen zusätzlichen Modifier, der dann, wenn ich Blitzschaden mache, nochmal was anderes auslöst. Und das liebe ich. Weil das ist dieses Reinfuchsen, dieses, ne, du merkst, langsam fügen sich da die Puzzleteile zusammen, immer noch nicht so, dass ich da durchmarschieren würde, ganz im Gegenteil, das ist immer noch absolut schrecklich teilweise, wenn man da einen Boss findet, aber das sind die großen Momente, finde ich, aber die hängen natürlich auch davon ab, dass du das Loot findest, weil wenn ich diese Armbrust nicht gefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich auch frustrierter gewesen, zumindest.
Ich glaube, insgesamt kann man also dieses Waffenwechseln, der Skilltree, das ganze System mit den Händlern und also spielmechanisch, sowohl optisch als auch technisch, kann man da, glaube ich, wirklich wenig finden. Aber es fehlt an vielen Stellen, finde ich, noch sehr an Balancing. Also es könnte anders gebalanced sein. Es könnten mehr Regal Orbs sein, es könnte mehr Gold sein, es könnte vielleicht mehr Loot sein, vielleicht auch nicht. Ich denke, sie gucken sich da eher an, wie es im Endgame aussieht. Das ist, glaube ich, im Moment eher ihr Problem, dass sie nicht vorne zu viel machen wollen, weil es dann am Ende zu sehr ausartet, ist meine Vermutung zumindest. Weil da soll es ja motivierend sein, ne? Weil das ist ja genau das, was in PoE immer so lange so viele Spieler gehalten hat, wie Maurice eben schon richtig gesagt hat, ist eben dieses kontinuierliche, ich kann jeden Abend 8 Stunden in Path of Exile einloggen, meine Endgame-Maps grinden und hab am Ende des Tages einen Fortschritt, aber der Fortschritt ist längst nicht so groß, dass ich sagen kann, morgen brauche ich nicht mehr spielen. Das geht über Wochen und so weiter.
Ja.
Deswegen sind die ja auch so schlau und machen eine Beta und dann sind sie noch schlauer und machen eine bezahlte Beta. Die Schweine. Ja. Jetzt mit dem Early Access. Ich meine, ne, fair enough, man bekommt dann für das Geld, was das Supporter-Pack kostet, irgendwie dasselbe in Ingame-Währung, dann kann ich mir noch Cosmetics kaufen. Aber damit es hier auch mal kritisiert ist, bezahlte Beta ist nicht die feine Art. Ja, es steckt nur die Hälfte drin jetzt im Early Access, die Hälfte der Kampagne, nur die Hälfte der Klassen.
Aber es ist schon sehr gut dafür, muss man sagen. Also es ist, man redet ja jetzt in solchen Talks immer, finde ich, eher über die Punkte, die halt diskussionswürdig sind. Das sind naturgemäß eher die Kritikpunkte. Aber ich hatte auch extrem viel Spaß, sei nochmal betont. Also ich finde, es macht extrem viel Spaß, sich da reinzufuchsen. Ich finde, manche Sachen von der Richtung, in die sie gehen, sind auch genau, was ich mir bei Action-RPGs lange gewünscht habe. So Kämpfe, wo nicht nur dein Build-Crafting-Skill gefragt ist, sondern auch dein mechanischer Skill. Ich finde das so viel spannender so. Ich finde auch, dass sie ein bisschen, und auch da wieder, es wird sich halt im Endgame noch mehr und mehr ändern, aber zum Start, dass sie auch weggehen von so One-Button-Builds und dass sehr viele Fähigkeiten darauf ausgelegt sind, Fähigkeiten spielen zusammen. Du machst mit dem einen eine Seuche, die sich dann auf Leichen verbreitet, wo du dann Minions hausholst, die dann die Seuche weiter verbreiten und so weiter und so fort. Das finde ich super spannend. Ich wette, es wird genug One-Button-Infinite-Mana-Builds im Endgame geben. Natürlich, die gibt's immer. Aber ich finde es schön, dass es zumindest im Spiel angelegt ist, strukturell, dass das nicht das Einzige ist, worauf sie abzielen. Dass du wirklich merkst, Fähigkeiten, Synergien, hat man das Gefühl, waren eine hohe Priorität bei der Entwicklung. Das hast du bei jedem Charakter. Wenn Blitze durch die Feuerwand schießen, werden sie angezündet und so Zeugs. Genau. Ne? Das ist einfach geil. Das sieht cool aus. Das fühlt sich super an. Sei eben nochmal betont, dass ich finde, das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich finde auch für die 30€ Early Access kriegst du hier ein unglaublich krasses Paket schon, das auch nach jetzt anfänglichen Serverproblemen finde ich das Wochenende weitgehend recht rund lief bei mir. Ich würde eher kritisieren, ich habe ein bisschen geguckt, sie rechnen das ja immer gegen mit, früher war Spiel grundlegend gratis, dafür kostet ein Rüstungsskin teilweise 80 Euro oder sowas. Das würde ich eher sagen, ist, was ich ein bisschen fragwürdig finde. Aber auch da, es gibt Verbesserungen. Du siehst jetzt auch mit den normalen Items im Spiel nicht mehr aus wie der letzte Bauer. Also die Hexe sieht auch mit normalen Rüstungs-Items cool aus und hat nicht immer nur ein abgeranztes Hemd an, bis du irgendwann mal Level 80 bist und vielleicht noch ein Overshirt über das Hemd ziehen darfst und ein bisschen präsentabler aussiehst. Also du siehst auch cooler aus, wenn du nicht Geld ausgibst. Finde ich, haben sie auch sehr verbessert. Ich freue mich auf den Templer. Ich finde, der Templer wird die eigentliche Frage fürs Charakterdesign. Ob der diesmal eine Hose tragen darf, wird die Hauptfrage. Aber sie haben, finde ich, schon sehr viel richtig gemacht. Spannende Frage wird jetzt, finde ich, tatsächlich, jetzt kriegen sie sehr viel Feedback von sehr vielen unterschiedlichen Communities, weil es kommen, wir wissen das anhand der Spielerzahlen, es kommen eine Menge neue Leute rein offensichtlich. Es kommen PoE1-Spieler rein, die wollen, dass es wie PoE1 ist. Es kommen neue, es wird nicht eine neue PoE2-Community bilden, die sagt, nee, genau das, was anders ist, ist geil. Jetzt bin ich sehr gespannt, welches Feedback sie umsetzen werden und wo sie auch sagen werden, so, nee, das ist schon Designabsicht, genau wie Loipe neulich sagte, obwohl die Spieler es immer wieder angebracht haben, dass in Akt 1 halt der Skillcheck kommt. Manche Sachen sind vielleicht auch einfach beabsichtigt. Vielleicht kriegen wir nie mehr Orbs und billigeres Respec, weil die Entwickler sagen, wie, das ist doch schon so großzügig, ihr wollt echt noch mehr? Nee, sorry, das wollen wir nicht. Wir wollen kein Diablo 4 sein. Wir wollen das nicht so. Da bin ich super gespannt drauf. Wie schätzt ihr das ein?
Ja.
Ich glaube, das ist nicht so. Also, weil ganz aus dem logischen Sinne, du hast ein BOE1-Community und BOE1 wird ja weiterentwickelt. Warum sollst du dir selbst die Community ins Zweier rüberziehen? Du machst es anders. Weil dann würdest du dir ja selbst die Spielerbase wegnehmen. Also glaube ich, dass das macht, die Aussage macht mich nicht beliebt, aber ich bin auch ein Österreicher, da muss nicht beliebt sein. Es ist halt einfach so, dass die BOE1-Community wahrscheinlich etwas weniger Aufmerksamkeit kriegt aus Feedback. Ihr habt ja BOE1. Und sie haben zwar die Ligen erweitert, also es kommt nicht mehr alle 13 Wochen, sondern sie haben es ein bisschen gestreckt, weil sie Ressourcen abgezogen haben, aber die können ja BOE 1 weiterspielen und ich glaube, sie aimen schon auf eine neuere, vielleicht etwas speziellere Zielgruppe. Also ist jetzt meine Ersteinschätzung. Und man darf natürlich eins nicht vergessen, BOE 2, das Beste ist nicht drin. Es gibt keinen Wirbelwind-Skill. Und deswegen ist das Spiel im Endeffekt ja eigentlich komplett unfertig und wir warten ja alle auf den großen Patch, wenn Cyclone reinkommt und du endlich einen Wirbelwind-Baba spielen
deswegen
kannst.
Deswegen hast du Totenbeschwörer gespielt, weil du
deswegen, das, was du wolltest, nicht hattest. Das war genau, also es war, ich habe mich so beschwert, also auch eine Brieftaube losgeschickt, die ist noch nicht drüben. Es ist ein Wahnsinn, also der Skill, der wichtigste Skill fehlt, weil das ist nämlich, wenn der reinkommt und du damit auch das Bodyblocking rausfällt, weil du durch die Animation, durch die Gegner gehen kannst, dann hast du ein ganz anderes Spiel. Erlebnis. Aber nur meine.
Allgemein, was fehlt, also hast du ja gerade angesprochen, das wird sowieso noch sehr interessant, was da jetzt als nächstes kommt, weil sie haben ja jetzt schon gesagt, dass die Huntress, also der Speerkämpfer und der Druide die nächsten Klassen sein sollen, die reinkommen in die Early Access Phase schon. Und die kommen ja immer in Paketen. Das ist ja nicht nur die Klasse, sondern die kommen mit Waffengattung, mit Skills, die dann wiederum auch von allen anderen genutzt werden können. Wie Maurice vorhin schon sagte, er benutzt auf seinem Toten, also auf seiner Hexe, auf seiner Witch, nutzt er die Flame Wall, also Flammenwand, und die Summon Waging Spirits, die beide eigentlich gar nicht zur Witch gehören, sondern eben zur Sorceress halt, ne? Und genauso ist es natürlich auch beim Druiden. Das heißt, das wird nochmal so viel multiplikativ Neues bringen, weil man dann halt sagen kann, okay, ich spiele jetzt meinen Mercenary, der sich ab und zu aber mal in einen Bären verwandelt oder sowas halt, ne? Und das ist halt alles möglich. Und deswegen kommt jede Klasse mit einem ganzen Paket an neuem Content und das wird super spannend und wird auch nochmal die Frage mit dem zu wenig, zu viel Loot ändern, weil derzeit können ja gar keine Schwerter, Äxte, Speere, was auch immer droppen, weil die gar nicht im Spiel sind gerade.
Das fand ich das Lustigste, was im Early Access fehlt. Und es fiel mir selber nicht auf, bis mich jemand darauf hinwies. Es gibt keine Schwerter in diesem Action-RPG, ja, weil die Klasse, die Schwerter benutzen soll, noch nicht existiert. Dafür müssen wir erst, ach ja, es ist noch wirklich Early Access, es ist noch nicht fertig. Und sie haben ja sich zum Teil für vergleichsweise esoterische Optionen entschieden. Sie haben ja bewusst nicht gesagt, wir machen erstmal so die erwartbaren Base-Klassen, sondern es gibt halt, du hast schon einen Mönch mit einem Kampfstab, aber du hast keinen Schwertkämpfer. Das ist wild eigentlich.
Definitiv. Und um auch das nochmal klarzustellen, das Spiel kommt ja dann, wenn es fertig ist, in 6 bis 9 Monaten, also wahrscheinlich nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte 2025, free to play raus. Da kann man es dann gratis spielen. Deshalb auch die Kritik. Ich habe ja kein Problem mit Early Access, aber dass sie halt sagen, so, wenn du es jetzt schon spielen möchtest, kannst du aber schon noch ein paar Euro dafür ausgeben, wa? Ja, ja, ja. Naja, ich weiß nicht. Gibt es für euch sonst noch Dinge, die ihr euch jetzt wünscht? Über Crafting und Balancing haben wir geredet, über Loot haben wir geredet, über all das, was jetzt noch reinkommen wird im Verlaufe dieses Early Access haben wir
geredet. Gibt es eine Roadmap? Da frage ich ganz blöd nach, weil ich weiß es nicht. Sowas würde ich mir wünschen, dass du siehst, weil es ist ja jetzt, wie Lou Weber meint, es kommen dann 2 Klassen. Wann kommen die anderen Akte? Wann kommen die Skills? Also so ein bisschen eine Roadmap, dass man weiß, okay, wie viel spiele ich wann? Oder wie teile ich mir was ein? Wann kommen denn die großen Updates? Gibt es, glaube ich, nicht, oder?
Wäre auf jeden Fall ganz cool. Gibt es nicht. Ich glaube auch nicht, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es machen werden, weil sie, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gemerkt haben, dass ihre ganzen Pläne sowieso nicht so kommen, wie sie geplant waren. Also wenn man mal drüber nachdenkt, vor 2 Jahren auf der Gamescom hatte ich das Interview mit Jonathan und da hatte er gesagt, dass die Early Access Phase das volle Game ist. Alles drin halt, ne? Erstmal haben sie es ein Jahr verschoben praktisch. Und dann ist es auch nicht das volle Game halt, ne? Also es fehlt ja, also ihre Planung ist ja total abgewichen von dem, was es jetzt wirklich ist halt, ne? Und ich glaube nicht, dass sie eine Roadmap machen werden, weil dann werden sie immer drauf festgenagelt. Sie sagen eher immer so in Podcasts und so, also in irgendwelchen anderen Interviews, so zwischen den Zeilen, was so ihre nächsten Pläne sind, weil darauf kann man sie nicht festnageln. Das hat mal irgendwer irgendwo gesagt. Halt, ne? Also sie haben gesagt, der Mercenary kommt als nächstes, der Druide kommt als nächstes im Early Access. Sie haben auch gesagt, ob es so sein wird, keine Ahnung, dass die nächsten Kampagnenakte erst zum Release kommen halt. Ne? Also dass die gar nicht mehr in der Early Access Phase kommen. Weil das ist ja auch die spannende Frage. Was halten sie, enthalten sie uns denn vor, damit die Leute dann zum Full Release auch noch spielen?
Und sie haben ja auch ihre Pläne bewusst, das haben sie ja gesagt, nochmal relativ kurz vor Release geändert, dass sie bewusst gesagt haben, wir machen jetzt doch nicht die Kampagne fertig, wir müssen mehr Endgame noch machen und dann vollen Dampf darauf gegeben haben, was, glaube ich, auch eine schlaue Entscheidung war, jedenfalls für die alteingefleischte Community. Mal gucken, wie es für die neuen Spieler wird, die vielleicht dann eher denken, ist das gleiche nochmal, weiß ich nicht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, und es ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil einerseits habe ich mir gewünscht, dass sie so ein paar Schmerzpunkte für Neulinge etwas entschärfen, so ein bisschen mehr Währung, leichteren Respec würde ich mir wünschen. Ich würde mir gleichzeitig aber wünschen, dass sie an dem mechanischen Schwierigkeitsgrad festhalten und gerne von mir aus auch so balancen, dass der auch im Endgame so bleibt. Also ich finde das tatsächlich ein cooles Action-RPG-Erlebnis, wie es gerade ist, dass du wirklich Angriffe dodgen musst, Positionierung wichtig ist, dass dein mechanischer Skill, wie gut du deinen Charakter spielst, ähnlich wichtig ist, wie gut du ihn baust. Ich gehe davon aus, das wird abnehmen, je weiter du kommst. Aber wenn wir irgendwann die Builds sind alle One-Click, Zoom durch, Infinite Resources sind, ich fände es schade. Ich finde, sie haben damit jetzt gerade was sehr Eigenes geschaffen von der spielmechanischen Identität, das mir lustigerweise auch mich komplett überzeugt hat von WASD-Steuerung für ARPGs, weil gleichzeitig bewegen und derweil schießen ist halt so gut in einem
Controller.
Spiel.
Controller! Ich habe heute Morgen, wollte ich nur mal ausprobieren, ob es geht, dann ist er erstmal abgestürzt, okay, also es ist noch nicht fertig, aber dann, als ich den Controller eingestellt habe, war wie ein, also das hat mir ein neues Universum eröffnet mit dem Mercenary, mit dem Rückwärtslaufen und dabei mit der Armbrust schießen, dabei mit den Controller-Buttons einfach durch die Skills durchwechseln, viel schneller, als es halt irgendwie mit der Tastatur und dann Maus und Klick, viel präziser, als ich mit den Mausklicks mich bewegen konnte. Das war so toll. Und dafür ist, finde ich auch toll, dass es jetzt von Anfang an schon mit drin ist, weil das ja auch eine Zeit lang so war, wird es Controller-Support haben? Ja, nein, weiß nicht, vielleicht nicht am Anfang. Es ist drin. Und gerade für Fernkampfklassen, also nicht, dass ich jetzt viele gespielt hätte, aber für meinen Mercenary, mehr brauche ich nicht, funktioniert's super.
Ja, das fand ich auch geil. Genau, also da würde ich mir natürlich wünschen, dass sie nicht zu sehr auf dieses Feedback der ersten Tage eingehen, die jetzt alle sagen, wie schwer es ist, weil es wird, wie Lovepe gesagt hat, viel Wissen eh noch kommen. Meine Befürchtung ist eher, dass es schon organisch zu sehr verschwinden irgendwann wird. Und ich hoffe eigentlich dann, dass sie dann vielleicht sogar eher nachbalancen und sagen, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Spieler durch allen Content super easy durchballern, außer vielleicht Pinnacle-Bosses oder sowas. Das ist eigentlich nicht, wie das Spiel sein sollte. Wir wollen, dass die Kämpfe anspruchsvoll sind. Wir balancen nochmal nach und schrauben am Schwierigkeitsgrad. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, um hier auch mal nicht immer nur die alles muss einfacher sein Schiene sein, weil das ist gar nicht meine Meinung. Ich mag, wie schwer es ist. Ich glaube nur, es gibt ein paar Zugänglichkeitspunkte, wo sie umgekehrt noch schrauben könnten. Aber wenn du es dann hast, finde ich, darf es gerne auch schwer sein.
Bisher machen sie ja jetzt auch schon. Sie haben jetzt ja schon, glaube ich, 3 Patches rausgebracht, wo sie einzelne Skill-Kombinationen genervt haben, weil sie in ihren Augen zu stark waren. Ich weiß nicht, wie stark die waren. War keiner der Skills, die ich gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, wie schlimm es jetzt war. Aber ich glaube, sie werden da schon ein Auge drauf haben, dass zumindest so diese ganz ausufernden Sachen erstmal weggehen. Und ich sehe das ehrlich gesagt fast, also ziemlich ähnlich wie Maurice. Auch wenn ich viel geflucht habe, einige Bosse richtig nervig fand und so, war es doch umso befriedigender, ihn dann besiegt zu haben nach 5, 6, 7, 8 oder 20 Versuchen. Und das war sehr motivierend. Und ich glaube, ich habe in den letzten 8, 10 Jahren nicht einmal einen Action-RPG in der Intensität gespielt, wie die letzten, ja, bei mir jetzt 1,5, 2 Wochen, weil es mich halt so gefesselt hat, da weiterzukommen und den nächsten Boss zu machen und noch ein bisschen besseres Gear zu haben. Also das ist von dem Fortschrittsgefühl und von dem Drang, das zu schaffen, aus jetziger Perspektive auf jeden Fall besser als PoE 1 und meiner Meinung nach auch besser als jedes andere Action-RPG, was wir vorher je hatten. Es kommt sehr nah für mich an meine Jugend-Kindheitserfahrung mit Diablo 2 ran.
Es fühlt sich sehr, finde ich, so an. Also eben, man muss wieder darüber nachdenken, so früher waren ARPGs zum Teil halt so, dass auch der erste Leveling-Durchlauf schon eine Menge Gegner hatte, sowohl normale, ich sag nur die Dschungelfetische, als auch Bossgegner, die dich halt einfach richtig ins Schwitzen bringen. Ja. Und das haben wir so ein bisschen vergessen irgendwie, habe ich das Gefühl, weil wir so weg davon gegangen sind. Und ich habe wieder gemerkt, so ich finde das eigentlich schon ganz geil, diese Duriel-Momente halt ab und an zu haben in einem ARPG. Ja. Und was das angeht, fühlt es sich wirklich an wie Diablo 2 Reborn. Es ist viel komplexer als Diablo 2, aber so der Geist ist irgendwie da. Ne? Auf eine Weise, die selbst PoE 1, finde ich, nicht in der Form hatte. Also wirklich, wirklich toll. Obwohl ich jetzt viel über Dinge geredet habe, die man noch diskutieren sollte, muss ich nochmal festhalten, es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit.
So, und damit gebührt das Schlusswort Jesse.
Was für ein Schlusswort? Holt euch das in den Early Access, damit ihr die Punkte habt. Und kauft euch bitte Kistenplätze und keine Cosmetics als allererster
zu. Oh ja.
Ich weiß, ja, dass die brennenden Flügel mega gut aussehen, aber irgendwann braucht ihr mehr Platz in der Kiste. Und es gibt, glaube ich, alle 3, 4 Wochen einen Sale. Habt da ein Auge drauf. Vielleicht kann der Lovepe noch kurz ein paar Worte dazu sagen. Aber zuerst der Platz in der Kiste. Nehmt euch den Tipp zu Herzen und dann das leuchtende Zeug.
Ja, so. Also grundlegend, ich habe Dutzende leuchtende Flügel und alles mögliche und ich habe davon nichts benutzt, weil ich, wie Maurice vorhin auch schon sagte, das ganze Design und die Optik von allen Rüstungen und so, insbesondere auch Unique Items, also die selteneren, sind einfach grandios in Path of Exile 2 und ich sehe aktuell nicht wirklich einen Grund, da jetzt irgendwas drüber zu legen. Klar, wird man das dann gerne machen, weil man dann vielleicht sich satt gesehen hat an dem Standardzeug, aber aktuell ist das längst nicht so. Und was Jesse sagt, ist vollkommen richtig. Man kriegt normalerweise als Path of Exile-Spieler in regelmäßigen Abständen sowieso irgendeine Form von extra Rüstung, Flügeln, bla bla bla, sei es über Twitch-Dorp, sei es über irgendwelche Supporter-Packs, die man sich kauft, weil man die Punkte eigentlich haben möchte für Kisten. Weil das ist nämlich das einzig Wichtige, was man wirklich bei diesem späteren Free-to-Play-Game an irgendeinem Punkt kaufen muss. Also das ist auch wirklich so, man wird das brauchen, man kommt da nicht drum herum, wenn man 2.000 Stunden spielt, wird man Kisten kaufen möchten, also wird man Kisten kaufen, um da entsprechend richtig grinden zu können und richtig alles sortieren zu können vor allem. So.
Ihr habt's gehört, kauft Kisten. Ich entlasse euch hiermit aus diesem Talk. Es war mir ein großes Vergnügen. Und jetzt gehen wir alle nach Österreich Pizza essen, um den Anfang nochmal einzufangen. Beziehungsweise alle weiterspielen, um ins Endgame zu kommen. Und dann zu schauen, wie ist es wirklich, bis wir dann in ein paar Monaten wieder hier zusammensitzen und sagen können,
Endlich gewinnt Baba. Nice.
Wenn es wieder heißt, ist da jetzt endlich drin der Wirbelwind-Baba, ohne den dieses Spiel keine Chance haben wird. Das war's von dieser Stelle. Wenn ihr mehr von Maurice wollt, findet ihr das bei Maurice Weber auf YouTube und auf Twitch. Mehr von Chessy gibt es bei Chessy Rocks auf Twitch und bei 4Fansites auf YouTube, wenn ihr Guides sucht. Und Guides gibt es auch bei Lowepe auf YouTube und natürlich Gameplay auf Twitch. So. Das war's, das war die Runde, das war unser erster Eindruck von Path of Exile 2. Macht's gut, viel Spaß in Österreich und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.